Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Hörspiel Falsch programmiert aus der Reihe Captain Blitz. Ich habe mir diese Folge ausgesucht, da es sich dabei um die erste Kassette handelt, die ich mir als junger Teenager selbst gekauft habe. Hallo Heike, verbindest du denn auch eine Kindheitserinnerung mit Captain Blitz?
Hallo Marc, Kindheitserinnerung würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin zwar auch ein Kassettenkind und habe in den 80ern viele Hörspiele konsumiert, aber Captain Blitz war nicht darunter. Mit dem bin ich erst in späteren Zeiten in Berührung gekommen.
Hast du denn Kassetten gesammelt in dem Alter? Ich habe mich zwar immer gefreut, wenn ein Schulfreund eine neue Folge hatte oder ich eine geschenkt bekommen habe, aber ich bin nie aktiv auf die Suche gegangen, um eine Serie komplett zu bekommen. Das kam bei mir erst so Mitte der 20er.
Ja, das war bei mir ähnlich. Meine große Schwester hatte schon einige Hörspiele und die habe ich dann mehr oder weniger geerbt oder parallel mit ihr zusammengehört. Und die Anzahl war einfach begrenzt. Man hat sich gefreut, wenn es zum Geburtstag oder zu Weihnachten mal eine neue Folge gab. Aber ansonsten hat man eben mit den vorhandenen gearbeitet, in Anführungszeichen, und die einfach rund gehört, zum 17. Mal, zum 12. Mal, zum 137. Mal.
Bezüglich Captain Blitz, ich hatte zwei oder drei Kassetten. Die Folge heute, falsch programmiert, stammt bei mir vom Wühltisch. Das Kaufhaus, in dem ich sie erworben habe, hatte öfters vor den Kassenbändern Wühlkörbe mit Kassetten. Ich vermute mal heute, dass das Promotionsartikel waren oder Restposten. Und als ich dann Mitte der 80er meinen ersten eigenen Computer bekommen habe und dort die Kassette gesehen habe mit dem Wort programmiert im Titel, dann musste ich die natürlich haben. Ich habe leider keinen Preis mehr auf der Hülle. Von daher kann ich nicht so genau sagen, wie groß das Loch war, das so ein Kauf in mein Taschengeld gerissen hatte. Ich habe die Kassette gekauft, obwohl ich damals nicht wirklich wusste, wer denn dieser Captain Blitz denn nun eigentlich ist.
Damit kommen wir zu den allgemeinen Fakten der Serie. Der komplette Titel lautet Captain Blitz und seine Freunde. Es ist eine Jugendkrimiserie aus den 80ern. Es gab auch ein paar Folgen als Bücher, aber in erster Linie handelt es sich um eine Hörspielserie. Die Hörspiele wurden zwischen 1983 und 1985 produziert und sind im Kiosk-Verlag erschienen. Der Kiosk-Verlag ist bekannt dafür, dass auch die frühen Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Kassetten dort erschienen sind, was sich unter anderem dadurch bemerkbar macht, dass auch die Captain Blitz-Kassetten im Cover dem markanten gelb-rot gestreiften Rücken aufweisen. Insgesamt gibt es von Captain Blitz und seinen Freunden 24 Folgen, was ich einen relativ hohen Durchsatz finde dafür, dass sie nur in 3 Jahren produziert wurden. Jetzt zum Cast dieser Serie. Da ist zunächst mal der namensgebende Captain Blitz, der eigentlich Hans-Peter Bergmann heißt. Er ist der Chef der Bande, ein Computergenie, was auch immer das in den 80ern bedeutet haben mag, und ein Tüftler. Zum Beispiel hat er für den Treff, in dem sich die Bande immer trifft, eine Alarmanlage konzipiert, die bei Annäherung einen nervtötenden Alarmton von sich gibt. Der zweite im Bunde ist Matthias Bergmann, Matti. Das ist der kleine Bruder von Captain Blitz, der die Tatsache, dass er der Kleinste in der Bande ist, mit seiner großen Klappe auszugleichen versucht. Er wird immer fuchsteufelswild, wenn man ihn als drei Käse hoch bezeichnet. Er ist ja schließlich schon 1,39 Meter groß. Matti ist mehr so der Handlanger, der von seinem großen Bruder gerne mal angestellt wird. Hol mal die Taschenlampe, sag mal Paco Bescheid. Der dritte wäre dann Paco Tempesta. Seinen Eltern gehört eine Pizzeria in der Nähe des Hauses der Bergmanns. In dieser Pizzeria treffen sich die Freunde gerne mal zum Pizza oder auch zum Eisessen. Paco ist ungefähr in Mattis Alter. Die beiden kabbeln sich auch gerne mal, was immer noch mal einen humoristischen Touch in die Folgen bringt.
Es sind auch recht gute Sprecher.
Das stimmt. Also dieses Gekabbel nehme ich den Sprechern immer ab. Über Paco lässt sich noch sagen, dass, wie in einer Folge mal zitiert wird, bei ihm das Schuleschwänzen immer noch am besten funktioniert, was besonders praktisch ist, wenn mal wieder ein Verbrecher rund um die Uhr observiert werden soll. Das einzige Mädchen im Team ist Anke Steiner, die Freundin von Captain Blitz. Sie ist mehr die Vorsichtige, die öfters mal warnt, oh, das ist aber gefährlich, sollten wir nicht vielleicht der Polizei Bescheid sagen.
Was aber auch durchaus richtig ist. Also Paco ist mehr so der ich will nicht sagen aufmüpfig, aber der einfach losrennt und erst während dem Rennen dann nachdenkt und dann doch durchaus öfters mal in gefährliche Situationen kommt.
Das stimmt. Anke ist so das bremsende Korrektiv, die Blitz mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn er mit seinen Ideen ein bisschen spinnt. Das war Captain Blitz und seine Freunde. Als Ehrenmitglied vielleicht könnte man noch Schlaumeier erwähnen, Kommissar Meier, der der väterliche Freund der Bande ist und natürlich ihr Kontaktmann zur Polizei. Wie in Jugendserien üblich ist dieser Kommissar mal wieder für alles zuständig, was so passieren könnte, von Diebstahl über Schmuggel, Fälschungen, Umweltverbrechen. Da wird nicht deutlich, in welchem Dezernat Kommissar Meier eigentlich angestellt ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Serien haben diese Freunde jetzt keine Tiere, die irgendwie eine Rolle spielen. Bemerkenswert ist noch, dass auch diese Serie ohne Erzähler auskommt. Das heißt, in allen Szenen ist mindestens einer der Protagonisten in der Regel mit dabei, auch wenn er nur ein Gespräch von den Verbrechern belauscht, was das Ganze so lebendig macht, dass die Hörer eigentlich auch immer das Gefühl haben, alles mitzuerleben. Der Pool an Sprechern, die für diese Serie tätig waren, ist relativ begrenzt. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Serie erst als Erwachsene kennengelernt habe. Aber mir ist aufgefallen, dass viele Sprecher in unterschiedlichen Folgen, in unterschiedlichen Rollen immer wieder auftauchen.
Das habe ich zum Beispiel nicht gemerkt. Ich habe das erst mitgekriegt, als ich eine Liste gemacht habe, wer wie oft was spricht. Also für mich waren verschiedene Leute, die vom selben gesprochen werden, einfach verschiedene Leute.
Aufgefallen ist bei dieser Recherche dann, dass ein Sprecher ganz besonders heraussticht. In den 24 Folgen, die produziert wurden, ist dieser Sprecher mit mehr als einem Dutzend Auftritten verzeichnet. Das Setting, wo diese Serie spielt, ist nur so halb lokalisierbar. Das heißt, es ist weder so spezifisch wie bei Benjamin Blümchen, wo die Stadt Neustadt genannt wird, die auch nur fiktiv ist. Noch ist es so krampfhaft in der Schwebe gehalten wie die ominöse Millionenstadt von TKKG. Man kann es eingrenzen, wo Captain Blitz spielt. Der Rhein wird einige Male erwähnt. Die holländische Grenze scheint nicht weit weg zu sein. Einmal wird davon geredet, dass drüben in Düsseldorf irgendwas passiert ist. Ein Auto, das sie observieren, hat ein Duisburger Kennzeichen. Man kann also wohl das Setting irgendwo in Nordrhein-Westfalen verorten. Eine weitere Besonderheit ist noch, dass die Kassetten jeweils ein kleines Booklet haben, beziehungsweise das Cover der Kassetten mehrfach gefaltet ist und dort Informationen über die juristischen Hintergründe des jeweils zu besprechenden Falles mit abgedruckt waren.
Die heutige Folge, Falsch programmiert, ist Nummer 21 der Reihe. Sie hat eine Spielzeit von etwa 47 Minuten und der Handlungszeitraum lässt sich sehr genau eingrenzen. Der Fall beginnt Samstagnachmittag und endet Montagvormittag. Das Titelbild beschreibt eine Szene, die im Fortlauf des Falles sehr wichtig ist. Paco wird von einem Verbrecher gefangen, so aber in der Kassette gar nicht beschrieben wird. Der Klappentext gibt den Fall recht gut wieder. Man erfährt von einem mysteriösen Blatt Papier und die Möglichkeit, in den Zentralcomputer einer Bank einzutreten. Das schon angesprochene Booklet enthält Informationen über Computerkriminalität und insbesondere die beiden Arten, in der diese durchgeführt werden kann. Beispielsweise kann ein Programmierer in einer Firma kriminell sein und sich ein extra Gehalt überweisen. Oder, und darum wird es in der heutigen Folge gehen, man kann über das Telefonnetz sich in einen fremden Rechner einschleichen. Stichwort Hacker und Cracker. Juristisch wurde es damals so behandelt, dass vorhandene Paragraphen herangezogen wurden, da eine eigene Gesetzgebung über Computerkriminalität erst in den Kinderschuhen stand, meist also Paragraphen über Diebstahl oder Urkundenfälschung. Die Kassette ist sehr gut gegliedert in 12 Szenen, die durch kleine Musikeinspieler getrennt sind, meist nur wenige Sekunden und oft auch nur ein Instrument, wie zum Beispiel ein Trommelwirbel.
Dann treten wir jetzt mal in die Handlung ein. Die erste Szene spielt in der Pizzeria. Es ist Samstagnachmittag. Paco arbeitet, wie öfters mal, bei seinen Eltern in der Pizzeria. Ob das heutzutage noch so wäre oder ob das schon unter Kinderarbeit subsumiert würde, keine Ahnung.
Aber ich glaube, er sagt irgendwann auch mal, er hilft aus. Also wahrscheinlich ist es dann doch noch okay.
Auf der anderen Seite sagt er, ja, aber ohne mich würde hier alles zusammenbrechen.
Ja, schon doch.
Ja, Paco ist anwesend, ist aber, wie gesagt, mit Bedienen beschäftigt, sodass er nur Bruchstücke von dem Gespräch, das jetzt erstmal wichtig ist, mitbekommt. Es gibt nämlich eine clandestine Geldübergabe. Zwei Männer an einem Tisch tätigen offensichtlich ein dubioses Geschäft. Der eine übergibt 50.000 Mark, der andere übergibt dafür die Anleitung für den XLB 350.
Das ist ganz interessant. Mein erster Computer war ein Schneider CBC 464. Und in den 80ern war es häufig so, dass Computer genauso benannt wurden. Ein paar Buchstaben, ein paar Ziffern, wie zum Beispiel der Commodore C64 oder auch der Spectrum ZX81. Ich finde solche Details immer ganz interessant, weil sie die Geschichte lebendiger und irgendwie auch greifbarer machen, als wenn man zum Beispiel hier jetzt einfach nur davon reden würde, von dem Computer oder später, wie wir sehen werden, dem Programm oder der Telefonnummer.
Zusätzlich zu dieser Anleitung des XLB 350 wird auch noch ein Programm übergeben. In diesem ganzen Dialog wirkt der Käufer namens Brandl sehr nervös und auch besorgt, dass Paco sie belauschen könnte, während der Verkäufer, Herr Krönig, eher souverän wirkt und sich mehr oder weniger zurücklehnt und sagt, ja, ist doch alles gar kein Problem, der ist doch beschäftigt, der hat schon nichts gehört. Dadurch, dass eine solche Geldsumme übergeben wird, merkt der Hörer schon, irgendwas ist hier dubios und unsauber. Natürlich wüsste man es von dem Klappentext schon, worum es geht, aber ich zum Beispiel habe nie Klappentexte gelesen. Trotzdem werde ich in dieser ersten Szene schon auf jeden Fall deutlich darauf hingewiesen, hier bahnt sich der nächste Fall an.
Also man ist direkt im Fall drin und wird nicht an den Fall herangeführt.
Genau. Paco kommt dann irgendwann wieder an den Tisch und will kassieren. Es gibt ein relativ unverständliches Gemurmel, was die beiden alles so konsumiert haben. Ah ja, Pizza sowieso, 6,50 Mark und Weinbrand. Insgesamt 37,80 Mark. Das ist in dieser Folge öfters so, dass hier konkrete Werte behandelt werden. Es werden nachher auch noch mehrfach Telefonnummern in voller Länge vorgelesen und so weiter. Das macht es eigentlich ganz lebendig und greifbar. Der Verkäufer des Programms verabschiedet sich jetzt relativ unauffällig und drückt Brandl die Rechnung aufs Auge, so nach dem Motto, ja, der Herr will hier alles bezahlen.
Er hat 50.000 Mark bekommen, aber hat kein Geld für seine eigene Pizza.
Und während er geht, erinnert er Brandl nochmal dran, und vergessen Sie hier das Programm nicht, worauf Brandl erwidert, ja, ich bin ja nicht blöd. Das muss man bezweifeln, wenn man sich diese Folge im Ganzen anhört. Die nächste Szene schließt sich sofort daran an. Blitz, Anke und Matti kommen in die Pizzeria und treffen offensichtlich kurz am Ausgang in der Tür noch auf Krönig, der gerade die Pizzeria verlässt. Es ist Samstagnachmittag, die Pizzeria ist sehr voll. Das heißt, sie steuern direkt diesen frei werdenden Tisch an und fragen, können wir uns hier hinsetzen, weil offensichtlich ist sonst kein Platz mehr vorhanden.
Ist Brandl eigentlich noch da oder steht nur Geschirr rum? Das war mir nicht ganz klar, ob sie den jetzt wirklich quasi vom Tisch vertreiben.
Das habe ich mir so vorgestellt, dass während er bezahlt, die anderen schon reinkommen. Wirklich klar wird es nicht, aber da sie im weiteren Verlauf Brandl wiedererkennen, ja, die drei fragen Paco, ob dieser Tisch frei wird. Das heißt, Paco muss wahrscheinlich das benutzte Geschirr noch abräumen. Aber Paco sagt, ja, der Herr hat gerade bezahlt, sodass Blitz, Anke und Matti sich niederlassen können und Spaghetti-Eis bestellen. Dann gibt es ein allgemeines Geplänkel. Die drei planen ihr Wochenende, ob Anke und Blitz ins Kino gehen oder nicht. Und im Verlauf dieses Gesprächs erspäht Matti dann ein Blatt Papier unterm Tisch, das er aufhebt und Captain Blitz weitergibt, der sofort erkennt, oh, das ist ein Computerprogramm, während die anderen nur sagen, was ist das denn, das sind ja nur Buchstaben und Zahlen.
Lustig fand ich das Wort Kokolores, was Anke einwirft, das ist eigentlich ganz interessant.
Ja, es ist eh nichts Gescheites, nur Buchstaben und Zahlen, Kokolores. Aber Blitz erkennt, wie gesagt, sofort, dass es ein Computerprogramm ist und findet es interessant, weil er natürlich nicht weiß, wofür dieses Programm taugen soll, was es macht. Heiße Würstchen vielleicht? Naja, das bestimmt nicht, aber wir sollten es trotzdem mal ausprobieren. Ja, aber wie? Naja, vielleicht läuft es auf Vaters Homecomputer. Woraufhin Blitz sagt, naja, von der Kapazität und den Funktionen her müsste es eigentlich klappen. Da frage ich mich jetzt, wie will er das an diesem komischen Computerprogramm ablesen, dass das auf seinem Homecomputer laufen kann?
Also das Laufen an sich, ich meine, du hast ja gesagt, Captain Blitz ist ein Computergenie. Ich vermute mal einfach, er hat die Programmiersprache erkannt, weiß, was der Rechner seines Vaters kann und kann damit dann abschätzen, ob das funktioniert. Aber du hast recht, mit der Kapazität ist es schwieriger. Ich vermute mal, Grönig hat es nicht draufgeschrieben, sie brauchen so und so viel Gigabyte, wie es in heutigen Programmen steht, beziehungsweise damals in den 80er wahrscheinlich eher Kilobyte. Aber ich könnte mir vorstellen, und das ist so meine Theorie, dass Grönig hat Prandtl ja die Bedienungsanleitung gegeben und genau gesagt XLB 350. Und ich vermute einfach mal, er hat das auch irgendwo auf den Rand geschrieben, weil wie wir später sehen werden, steht auf dem Blatt Papier neben dem Programmcode an sich auch noch weiteres Zeugs drauf und insofern könnte man annehmen, dass da auch der Computername draufsteht. Was ganz interessant ist, es ist hier immer die Rede von einem Blatt Papier. Ich fand das damals immer recht wenig, ob es ausreicht, darauf ein Programm zu schreiben, womit man in eine Bank einbrechen kann. Ich habe es jetzt mal in eine Textverarbeitung eingegeben. Und wenn man es halbwegs vernünftig groß ausdruckt, bekommt man etwa 9000 Zeichen doppelseitig hin. Wenn man bedenkt, dass es Programme gibt, die weniger als 200 Zeichen haben und mit denen lassen sich bereits Textfraktale berechnen, dann sind 9000 doch recht viel. Insofern kann ich mir dann doch vorstellen, dass das ausreicht, um das Ziel zu erreichen.
Auf jeden Fall beschließt Captain Blitz, das Programm einfach mal zu Hause auszuprobieren. Und Matti und Anke kommen einfach mit, weil sie anscheinend sonst heute nichts Besseres vorhaben, obwohl sie sich wenig davon versprechen. Paco ziert sich ein bisschen und sagt, ja, aber wenn der Typ zurückkommt und nach dem Blatt fragt, wobei ich mir auch denke, naja, ein Stück Papier, was irgendwo unterm Tisch liegt, warum soll einer danach fragen? Aber naja, Paco kann auf jeden Fall nicht mitkommen, um das Programm auszuprobieren. Er muss ja schließlich die Pizzeria schmeißen.
In der nächsten Szene kommt es zu einem Ortswechsel. Blitz, Matti und Anke sind im Haus der Bergmanns, fußläufig von der Pizzeria entfernt und haben das Programm schon dreimal eingegeben und bekommen eine Fehlermeldung. Blitz liest hier, auch wieder eins dieser kleinen Details, das Programm vor. Es sind Buchstaben-Ziffern-Kombinationen, wie zum Beispiel DC9, Iteration, Otto Alpha 6, Read. Und er bekommt schon das dritte Mal dieselbe Fehlermeldung, die, wie ich finde, recht lustig betont ist. Wrong, Entry, Error. Ich habe mir da immer drei englische Worte vorgestellt, kleingeschrieben mit Punkt dazwischen. Und da ich in meiner Freizeit selbst recht viel programmiere, bin ich dazu übergegangen, die ein oder andere Fehlermeldung, die ich selbst ausgeben muss, auch genau so zu schreiben. Ich glaube zwar, ich bin der Einzige, der dies jemals mit Captain Blitz in Verbindung bringen würde, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich das mache.
Was Blitz hier geholfen hätte, wäre einer dieser Prüfsummengeneratoren aus den 80ern gewesen. Es gab ja noch kein Internet. Das heißt, eine Möglichkeit, an neue Programme zu kommen, waren Computerzeitschriften. Diese hatten Programmlistings abgedruckt, die man dann abtippen konnte und man hatte dann ein kleines Spiel oder ein Malprogramm. Solange das englische Worte aus der Programmiersprache waren, war es immer recht einfach, Tippfehler zu finden. Nur die Programme wurden immer länger. Irgendwann hatte man keine Lust mehr, diese langen Listings abzutippen und die Zeitschriften gingen dazu über, den Speicherinhalt abzudrucken, weil der natürlich kleiner war. Das hatte man dann allerdings dadurch erkauft, dass man jetzt ellenlange Zahlenkolonnen eintippen musste, meist im Hexadezimalformat, beispielsweise 069A3F.
Buchstaben Zahlenkokolores, wie Anke sagt.
Und wenn man sich da irgendwo vertippt hat, dann war natürlich keine Möglichkeit mehr, einen Fehler zu finden. Deswegen hatte man diese Zeilen direkt in einen Prüfsummengenerator eingegeben, der daraus dann eine Checksumme bestimmt hatte. Und diese Zahl konnte man vergleichen mit der Zahl, die in der Zeitschrift abgedruckt war. Stimmten die beide überein, dann war eine recht hohe Chance, dass die Zeile richtig eingetippt wurde. Hätte nun Grönig das hier auch angeboten und solche Prüfsummen neben sein Programm geschrieben, dann hätte Blitz gemerkt, dass nach dem Eintippen kein Fehler da war, sondern dass der Fehler irgendwo anders herkommen muss. Mittlerweile hat Paco das erste Mal angerufen. Prandtl hätte sich in der Pizzeria gemeldet. Er hätte etwas ganz Wichtiges verloren und man solle sie doch bitte durchsuchen. Er würde in einer Stunde vorbeikommen.
Ja, dass Prandtl ziemlich aufgeregt ist, ist verständlich. Er hat schließlich gerade 50.000 Mark für dieses Stück Papier bezahlt. Aber wie ich schon sagte, ich bin noch nicht blöd, muss bezweifelt werden, weil wenn ich für sowas so viel Geld bezahlt hätte, hätte ich das sicher irgendwo aufbewahrt und nicht unter den Tisch fallen lassen.
Anke hat jetzt die zündende Idee. Sie bemerkt nämlich, dass auf dem Blatt Papier neben dem Programm an sich auch noch ein Telefonsymbol gemalt ist. Und deswegen dachte ich in der vorherigen Szene, dass vielleicht auch XLB 350 draufsteht. Blitz gibt jetzt das Programm nochmal ein, nachdem er seinen Rechner mit dem Telefonnetz verbunden hat. Und nun funktioniert es. Sie sind jetzt im Zentralcomputer der Deutschen Wirtschaftsbank. Ganz interessant hier ein Detail. Die Nummer, die angerufen wird, also die Nummer der Bank, ist exakt angegeben. 07321 4005. Das finde ich insofern interessant, als wenn ich beispielsweise einen Krimi schreiben müsste und müsste eine Bank beschreiben, dann würde ich höchstwahrscheinlich die Vorwahl von Frankfurt 069 nehmen und dann wahrscheinlich einfach 12345.
Die Vorwahl 07321, haben wir recherchiert, gehört zu Heidenheim an der Brenz, was zwischen Stuttgart und Augsburg liegt. Und diese Vorwahl hat sich auch im Laufe der Zeit nie verändert. Das heißt, die gehörte schon immer zu Heidenheim an der Brenz. Warum auch immer man sich diesen Ort als Standort für den Zentralcomputer der Deutschen Wirtschaftsbank ausgedacht hat.
Blitz sieht nun auf dem Monitor den Kontoausdruck eines gewissen Bernd Kruse und bekommt auch den genauen Kontostand mitgeteilt. Beides Informationen, die im Fortlauf des Falles keine Rolle mehr spielen werden. Die Kinder sind nun erstaunt. Blitz erklärt, wie das Ganze funktioniert, dass nämlich eine Bank einen Zentralrechner hat, in dem die eigentlichen Daten primär gespeichert sind und die Filialen Kleinrechner, die die Buchungen an den großen Rechner übertragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das einmal am Tag passiert oder immer, wenn es eine Buchung gibt oder auch abends gehäuft. Auf jeden Fall gäbe es jetzt die Möglichkeit, Geld zu generieren. Man könnte beispielsweise den Kontostand von Bernd Kruse verändern oder man könnte ein Konto eröffnen bei der Bank, nach Hause gehen, sich mit dem Programm 1 Million drauf überweisen und die dann am nächsten Tag abheben.
Wenn man sich jetzt fragt, was das wieder für Verbrechen wären, nach dem, was man schon im Booklet gelesen hat, würde ich annehmen, dass dass zwei unterschiedliche Tatbestände wären. Wenn man einfach den Kontostand erhöht, hieße das ja, man würde sozusagen einen Wert aus dem Nichts erschaffen, was für mich den Tatbestand der Falschmünzerei am ehesten darstellen würde. Würde ich mir allerdings Geld von einem anderen Konto überweisen, dann wäre das natürlich Diebstahl an diesem Kontoinhaber.
Würde man, wenn man Falschmünzerei begeht und den Kontostand erhöht, eigentlich auch die Bank schädigen? Ich meine, man würde ja dann am nächsten Tag hingehen und sich 1 Million abheben, die es eigentlich gar nicht gibt. Und die müsste doch dann eigentlich aus dem Vermögen der Bank kommen, oder?
Da kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen.
Den Kindern wird mittlerweile etwas mulmig zumute. Blitz meint, es könnte vielleicht ein Wirtschaftsverbrechen dahinter stecken.
Ach.
Sie rufen jetzt Ihren väterlichen Freund Kommissar Meier an. Es ist ja Samstagnachmittag, also probieren Sie es zuerst mal privat, aber er ist nicht da. Und dann, auch wenn es unwahrscheinlich ist, im Polizeipräsidium. Hier ist ganz interessant, die Nummer, die Blitz wählt, die liest er genau vor. Es ist eine 6-stellige Nummer und er wählt mit einem alten Wählscheibentelefon. Ich habe jetzt mal die Rücklaufzeiten der Wählscheibe gestoppt und es passt. Die 3 ist zwischen der 2 und der 4 und die 0 dauert am längsten. Das heißt, hier hat wirklich jemand, zumindest stelle ich mir die Szene so vor, während Blitz seinen Text eingesprochen hat, in einem echten Wählscheibentelefon gewählt. Ich habe jetzt nicht überprüft, ob das in allen Telefonaten bei Captain Blitz der Fall ist oder auch nur hier in dieser Folge, aber in der Szene fand ich das eigentlich ein ganz nettes Detail.
Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel in der Serie Die 3 Ausrufezeichen jedes Mal, wenn irgendjemand angerufen wird, immer die gleiche Abfolge von Tastentönen zu hören. Die rufen immer folgende Nummer an.
Es meldet sich ein Kriminalassistent. Ich habe jahrelang immer verstanden, Kriminalratsdezernent. Habe mich immer gewundert, weil das für mich doch recht hoch in der Hierarchie klingt, warum so ein hoher Titel denn am Wochenende Telefondienst machen muss. Ich habe ein bisschen recherchiert. Kriminalassistent war ein Titel, den man bis Ende der 50er verwendet hat. Und wenn ich das also richtig verstanden habe, dann entspricht der etwa einem Kriminalmeister, also dem Eintrittslevel in den mittleren Dienst. Was an der Szene etwas unglaubwürdig ist, Blitz erzählt dem Kriminalassistenten nichts von dem Programm und von dem Verbrechen, was er glaubt passieren wird. Auf die Frage von Anke, warum nicht, antwortet er, das glaubt uns eh keiner. Das glaubt nun wiederum ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn auch ein Jugendlicher bei der Polizei anruft und sagt, ich habe hier ein Programm und kann mir 1 Million von einer Bank klauen, dass dann irgendein Polizeibeamter sagen wird, das war aber ein lustiger Witz und auflegt. Paco hat sich mittlerweile das zweite Mal gemeldet. Brandl wäre schon in der Pizzeria. Sie sollen doch bitte das Programm vorbeibringen. Blitz verändert es daraufhin, druckt es nochmal aus, schreibt Notizen auf den Rand, zerknüllt es. Matti soll mit seinen dreckigen Händen draufgehen. Die Strategie ist, sie möchten Brandl sagen, es lag im Papierkorb und vortäuschen, dass niemand auch nur im Entferntesten eine Ahnung hat, worum es da eigentlich geht. Meier soll am Folgetag dann den Fall übernehmen und das eigentliche Verbrechen verhindern, beziehungsweise die Verbrecher fangen, denn sie können mit dem fehlerhaften Programm ja nichts anfangen. Die Kinder packen das Programm ein und begeben sich zur Pizzeria.
Die nächste Szene spielt auf der Straße zwischen dem Haus der Bergmanns und der Pizzeria. Blitz, Matti und Anke sind ja, wie gesagt, auf dem Weg, um das Programm oder die fehlerhafte Kopie zu übergeben. Paco kommt ihnen schon entgegengelaufen und Brandl auch schon im Schlepptau. Da passiert jetzt eine etwas unlogische Szene. Blitz sagt nämlich zu Matti, er soll Brandl beobachten und rausfinden, wo er hingeht. Und zwar soll Matti jetzt schnell verschwinden, weil Brandl kennt ihn noch nicht. Das verstehe ich nicht, weil Blitz, Anke und Matti meines Erachtens doch alle zusammen in die Pizzeria gekommen sind und Brandl dort begegnet sind. Also warum Matti Brandl nicht kennen soll, ist mir nicht klar. Auf der anderen Seite sagt Matti auch der Große in der Lederjacke. Also klingt es, als ob Matti auch Brandl nicht gesehen hat, was sich mir nicht wirklich erschließt.
Hängt das vielleicht mit dem Spaghetti-Eis zusammen? In der Szene ganz am Anfang fragt Paco ja ganz spezifisch, ob er ihnen 2 Spaghetti-Eis bringen soll. Er hat Matti nicht gesehen, der sich daraufhin natürlich beschwert. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass das eine von diesen üblichen Kappeleien ist und das als Witz abgetan. Aber vielleicht hat Paco Matti ja wirklich nicht gesehen. Vielleicht war die Pizzeria total voll oder Matti stand hinter einer Palme. Und Brandl hat ihn gar nicht gesehen, aber das sind dann schon ganz viele Wenn und Aber und Blitz kann das ja eigentlich nicht wissen. Insofern bleibt es hier so ein bisschen unklar, warum Matti jetzt ausgerechnet von Brandl nicht gesehen worden sein soll.
Naja, vielleicht war Matti auch ein bisschen hintendran und kommt 2 Minuten später, wo Brandl schon weg ist und die beiden haben sich tatsächlich nicht gesehen. Aber da bleibt ein kleines Fragezeichen. In dieser Szene stellt sich Blitz meines Erachtens auch ein bisschen sehr dumm, was ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Brandl kommt auf ihn zu und sagt, jetzt gib schon her. Und Blitz sagt, ja, was meinen Sie denn überhaupt? Was sich mir nicht erschließt, weil schließlich ist Blitz ja aufgrund der Anrufe von Paco schon auf dem Weg, um dieses Programm zu übergeben. Sprich, wenn er wirklich keine Ahnung hätte, worum es geht und das Stück Papier bei ihm schon im Mülleimer gelegen hätte, dann hätte er es ja nicht rausgeholt. Das hat er ja nur aus dem Mülleimer wieder rausgeholt, weil Paco ihm schon gesagt hat, Brandl hat danach gefragt. Das, wie gesagt, diese Szene ist für mich insgesamt etwas unlogisch. Auf jeden Fall wird Brandl jetzt auch noch etwas misstrauisch, so nach dem Motto, habe ich dich nicht schon mal im Computerladen gesehen? Und die Kinder wiegeln ab und sagen, ah nee, da geht der nie hin, sowas kann der nicht. Brandl soll auf jeden Fall glauben, dass keiner Verdacht geschöpft hat und weiß, dass das ein Computerprogramm ist. Es wird auch noch gesagt, ja, möglicherweise ist es ein Geheimtipp für Pferdewetten, weil so unverständlich, wie dieses Geschreibsel ist, dieser Kokolores. Naja, Brandl schöpft aber trotzdem Verdacht, weil er Blitz nicht wirklich glaubt, dass er sich dermaßen dumm stellt. Die Freunde gehen jetzt wieder zurück Richtung Haus der Bergmanns, aber bemerken, dass Brandl ihnen folgt, sodass Blitz vorschlägt, dass sie sich hinter der nächsten Ecke zerstreuen sollen und in verschiedene Richtungen flüchten und Brandl abhängen, was ihnen tatsächlich auch gelingt. Denn in der nächsten Szene ist Brandl alleine, hat die Kinder verloren, biegt offensichtlich um die Ecke und trifft jetzt auf Susi, eine Nachbarin, offensichtlich ein recht junges Kind, das auf dem Pflaster irgendein Hüpfspiel veranstaltet. Jedenfalls wird die Szene eingeleitet mit Montag, Dienstag, Mittwoch. Naja, Brandl spricht Susi an und fragt sie, ob sie diesen Jungen gesehen hat, der hier gerade vorbeigekommen ist. Und Susi ist doch recht geschäftstüchtig für ihr Alter und möchte diese Informationen nur verkaufen. Brandl bietet ihr 50 Pfennig an, was Susi aber zu wenig ist. Da kriege ich ja nicht mal ein Eis für, sodass Brandl nochmal 50 Pfennig drauflegt und ihr damit 1 Mark für die Infos anbietet, was er in einem Selbstgespräch als, das ist ja die reinste Straßenräuberei, kommentiert.
Ich glaube, Brandl hat vorher noch erzählt, um Susi so ein bisschen einzulullen, dass er Blitz Adresse haben möchte, weil er ihm eine Belohnung geben will. Und ich glaube, deswegen kommt Susi dann auf den Gedanken, oder? Mit den 50 Pfennig.
Naja, immerhin fragt sie, ob sie denn auch eine Belohnung kriegt, wenn sie Brandl die Infos rüberwachsen lässt. Die Szene ist insofern wichtig, dass Brandl Susi tatsächlich einige Informationen über Captain Blitz aus der Nase zieht. Er erfährt, dass Captain Blitz eigentlich Bergmann heißt, wo er wohnt, dass er ein richtiger Detektiv ist und schon viele Fälle gelöst hat und außerdem ein Erfinder, der schon öfters mal Belohnungen kassiert. Als Susi dann von ihrer Mutter reingerufen wird, so nach dem Motto, Susi, was redest du da mit fremden Männern, bleibt Brandl allein auf der Straße zurück und führt so ein kleines Selbstgespräch in einem Tonfall, der bei uns zum geflügelten Wort geworden ist, nämlich Erfinder, Detektiv, Werkstatt, interessant. Und das in einer Betonung und einem Tonfall, dass ich ihn geradezu sehe, wie er sich die Nase reibt dabei. Aber vielleicht habe ich auch zu viel Wiki gesehen. In der nächsten Szene kommt die Bande, die sich ja zerstreut hat, wieder zusammen. Und Matti erfährt von Susi, dass diese dem Brandl einige Informationen gegeben hat, was Matti mit dumme Kuh oder sowas ähnliches kommentiert.
Warum er sie da beleidigt, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, Susi kann ja gar nicht wissen, dass das für die Bande gefährlich werden kann, sozusagen. Aber naja, Matti ärgert sich einfach, dass Brandl jetzt diese Informationen hat. Matti hat auch noch beobachtet, dass Brandl, nachdem er ja jetzt die Adresse von Captain Blitz kennt, an diesem Haus vorbeigegangen ist und dann mit einem Taxi verschwunden ist. Wagen 17, auch eine Information, die nie wieder eine Rolle spielt. Aber Hauptsache, wir haben eine konkrete Information. Captain Blitz beschließt auf jeden Fall für den Moment nichts weiter zu unternehmen. Sie wollen darauf warten, dass irgendwann Kommissar Meyer wieder erreichbar ist und ihm dann Bescheid sagen.
In der nächsten Szene kommt es zu einem größeren Zeitsprung. Wir befinden uns jetzt Sonntag am frühen Nachmittag im Haus der Bergmanns. Vater Bergmann, Blitz und Matti reden über Computer. Zuerst fragt Vater Bergmann, ob Blitz gestern am Computer gewesen sei. Das hat er vielleicht festgestellt, weil möglicherweise die Tastatur anders dastand. Dann aber aus heiterem Himmel, ob Blitz denn nun unter die Hacker gegangen ist. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, denn im Fortlauf der Szene bekommen wir gesagt, dass Vater Bergmann von dem Programm gar nichts weiß. Das heißt, wie er da jetzt auf die Idee kommt, dass Captain Blitz etwas Illegales am Rechner gemacht hat, das ist mir nicht so ganz klar geworden.
Ich habe mir das so erklärt, dass möglicherweise der Computer immer noch ans Telefon angeschlossen ist. Möglicherweise liegt da das Telefonkabel noch quer durchs Haus oder irgendwas in der Art.
Diese Szene ist generell so eine Art Hörerszene. Wir erfahren jetzt, was Hacker und Cracker sind. Vater Bergmann hält einen kleinen Vortrag, dass Hacker diejenigen sind, die sich in fremde Rechner einschleichen, um dort zu spionieren und vielleicht auch um Daten zu stehlen. Und Cracker die sind, die die Daten manipulieren. Das sind jetzt alles Informationen, die man so auch im Booklet hätte lesen können. Aber ich bin mir recht sicher, dass ich damals das Faltblatt nicht gelesen habe, zumal es recht sachlich formuliert ist. Und ich habe mir schließlich ja auch ein Hörspiel gekauft und kein Buch.
Deshalb habe ich auch die Klappentexte nie gelesen, weil ich wollte ja was hören.
Vater Bergmann verabschiedet sich jetzt. Er muss einen Verwandtenbesuch machen. Die Kinder haben keine Lust und es klingelt. Anke kommt. Ganz interessant ist hier, sie klingelt im Morsecode. Kurz lang, Blitz meint A wie Anke. Das wird später noch relevant werden. Als ich das erste Mal mit Morsecode in Verbindung gekommen bin, das war, als ich ein Buch aus der Reihe Detektiv Kim gelesen habe, über die wir ja auch mal reden werden. Dort haben sich die Kinder geheime Nachrichten telegrafiert und ich wollte wissen, was sie sich sagen. Bin also in die Bücherei und habe mir ein Lehrbuch ausgeliehen und habe den Morsecode auswendig gelernt, selbst aber nie gemorst. Es gab damals die O-Regel, also es gab Wörter, die einem helfen, den Punkt-Strich-Code für einzelne Buchstaben zu lernen. Und eine Silbe mit O war ein Strich und eine Silbe ohne ein Punkt. Ich habe diese 26 Worte alle mal gewusst. Mittlerweile sind mir nur noch ein paar geläufig. Was man allerdings wahrscheinlich nie vergessen wird, ist das Q. Denn Gwohlsdorf bei Forst klingt nun nicht wirklich wie etwas, was ich öfters in der Zeitung lesen werde. Hast du denn früher Morsecode gelernt?
Ich bin sicher, dass auch in den Büchern, die ich gelesen habe, das ein oder andere Mal ein Morsecode vorgekommen ist. Das hat sich dann aber darauf beschränkt, dass ich versucht habe, diesen abgedruckten Code, wie gesagt, was sich die Kinder zumorsen, zu verstehen, aber nicht so weit geführt, dass ich diesen Code mir dann auswendig gelernt habe. Insofern kann ich mich auch nur an einzelne Buchstaben erinnern. Was wahrscheinlich jeder kennt, ist SOS. Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Was ich dann auch wiedererkannt habe, zum Beispiel als die ersten Handys aufkamen, war bei vielen Handys als Eingangston für eine eingehende SMS auch ein Signalton vorinstalliert, nämlich tatsächlich der Morsecode für SMS. Kurz, 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 lang, lang, kurz, 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 was sehr ähnlich zu dem SOS-Signal ist.
Stimmt, da fällt mir jetzt ein. M war, glaube ich, Motor, also zwei Silben mit O. Das würde also dann passen.
Zweimal lang, eben.
Die Szene ist damit auch schon fast beendet. Blitz und Anke gehen ins Kino. Und Matti, wie wir erfahren, schaut sich jetzt einen ganz spannenden Indianerfilm an.
Vor der nächsten Szene gibt es schon wieder einen Zeitsprung. Man hört ein Busgeräusch, also der Bus fährt vor. Man hört das Zischen, wie die Türen aufgehen. Und Blitz und Anke steigen aus. Das folgende Gespräch wäre in real life relativ unrealistisch. Für die Kassette passt es aber. Es fängt nämlich an mit, der Film war echt lahm. Ja, stimmt, kannst du vergessen. Also Anke und Blitz kommen aus dem Kino zurück.
Haben schon eine Busfahrt hinter sich.
Haben schon die Busfahrt hinter sich und tauschen sich jetzt erst aus, wie sie den Film fanden. Auf der anderen Seite ist es natürlich für diese erzählerlose Produktion ein eleganter Kniff, dass man in einem Satz, ohne das erwähnen zu müssen, weiß, okay, wir sind 3 Stunden später und die Kinder kommen gerade aus dem Kino zurück. Während sie von der Bushaltestelle zum Haus der Bergmanns gehen, fällt Blitz ein Lieferwagen auf, den er schon gesehen hat, als sie ins Kino aufgebrochen sind, mit der Aufschrift Schröders Schnellservice. Er wundert sich, dass der am Sonntagnachmittag seit über 3 Stunden vor ihrem Haus steht, beziehungsweise als sie gegangen sind, stand er noch vor der Pizzeria. Das kommt Blitz komisch vor. Und als dann auch noch 2 Männer aussteigen in Monteursanzügen und auf sie zukommen, fühlen sie sich bedroht. Blitz drückt Anke seinen Hausschlüssel in die Hand und sagt, sie soll schnell zum Haus laufen und sich da in Sicherheit bringen, während er die beiden Männer ablenken will. Wir folgen dann erstmal Captain Blitz, wie er vor den Männern wegrennt. Die schnappen ihn, er entkommt aber trotzdem, indem er den einen vors Schienbein tritt. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd über diese Hinterhöfe und er will über die Schuppendächer irgendwie von hinten ins Haus kommen, was schlussendlich dann auch gelingt.
Eins in dieser Szene habe ich nicht verstanden. Als die beiden Verbrecher Captain Blitz auf dem Schuppendach sehen, sagt der eine zu dem anderen, soll ich ihm eine verpassen. Wie hast du denn dieses Verpassen eingeordnet? Wenn er mit Verpassen meint, ihm eine Ohrfeige verpassen, dann ist er ja so nah, dass er ihn eigentlich auch greifen könnte. Dann hätten sie Blitz gefangen und der Fall wäre rum. Oder ist mit Verpassen gemeint, wie man manchmal in Krimis liest, eine Kugel verpassen? Aber von Waffen war doch hier noch nie die Rede.
Nee, von Waffen ist auch später nie die Rede. Dieses Verpassen kann ich auch nicht erklären. Zeitlich parallel spielt auch die andere Szene, in der Paco und Matti im Haus sind, aus dem Fenster gucken und sehnsüchtig darauf warten, dass Blitz zurückkommt. Denn auch Paco ist dieser ominöse Lieferwagen Schröders Schnellservice, der vor der Pizzeria geparkt war, aufgefallen und er will mit Blitz darüber reden. Während sie aus dem Fenster gucken, sehen die beiden auch diesen Lieferwagen und dass die 2 Männer in Monteursanzügen aussteigen, hinter Blitz herlaufen. Aber es gibt auch noch einen 3. Mann, der gerade aussteigt und droht, Anke abzufangen, bevor die das Haus erreicht. Anke kann das anscheinend im Moment gerade nicht sehen, weil sie sich in der Nähe von Spaziergängern aufhält, die sie vor den anderen beiden Männern, die Blitz schon gesehen hat und jetzt ablenkt, schützen sollen. Daraufhin brüllt Matti aus dem Fenster, Vorsicht Anke, da ist noch ein 3., was Anke dann zu einem Blitzstart veranlasst, um schnell noch das Haus zu erreichen, bevor sie geschnappt wird. Wir wissen ja, dass Anke von Blitz den Hausschlüssel in die Hand gedrückt bekommen hat. Trotzdem läuft sie jetzt in Panik auf der Flucht zum Haus und klingelt dort erstmal in Panik.
Im Morsecode sogar noch. Also wenn ich irgendwo hinrenne und rein will ganz schnell, dann würde ich, wenn ich überhaupt klingeln würde, wahrscheinlich Sturm klingeln.
Matti reißt ihr die Tür auf und sie kann sich in letzter Sekunde gerade noch retten. Also es ist schon eine aufregende Szene, die auch so inszeniert ist, dass man merkt, dass es da pressiert. Aber trotzdem mit Schlüssel und Klingeln passt nicht so wirklich zusammen.
Es passt doch nicht, wenn sie klingelt und Matti die Tür aufhält. Ich habe das immer so verstanden, Matti hält die Tür auf, Anke kommt im Vollsprint angerannt, Matti knallt die Tür zu, sie ist mit Mühe nur dem Verbrecher entkommen, steht dann schwer atmend im Haus, die Hände auf den Knien. Aber in dem Fall hätte sie ja nicht können klingeln, weil dann hätte sie ja müssen anhalten. Oder vielleicht hat sie auch an der Gartenpforte geklingelt. Aber das ist etwas, was ich mir nicht wirklich erklären kann. Das ist in dem Fall aber auch nicht schlimm, weil die Szene ist wirklich gut gemacht.
Nachdem Anke jetzt bei Paco und Matti angekommen ist, kommt auch Blitz irgendwie über die Hinterhöfe, die Dächer und hintenrum, wie auch immer dieses Haus gebaut ist, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dazu. Das heißt, sie sind jetzt alle in der Wohnung der Bergmanns wieder versammelt und sind sich einig, dass diese Verfolgungsjagd und diese Belagerung und dieser Lieferwagen, der sie da die ganze Zeit beobachtet, irgendwie mit diesem Computerprogramm zusammenhängen muss. Dann klingelt es plötzlich an der Tür. Ein angeblicher Telegrammbote will ein Telegramm abgeben. So doof sind die Kinder aber nicht, dass sie dann die Tür aufmachen. Sie fertigen diesen Telegrammboten ab, der sich auch in Unlogischkeiten verstrickt. Er hat weder ein Auto dabei, noch will er das Telegramm in den Briefkasten werfen. Angeblich braucht er eine Unterschrift. Also es ist alles sehr verworren und dubios. Dieser Mensch tritt dann auch gegen die Tür und versucht, sie einzutreten.
Das ist soundtechnisch ganz gut gemacht. Ich hatte hier immer den Eindruck, dass die Tür recht locker in den Angeln aufgehängt ist, wenn der vermeintliche Postbote da dagegen tritt. Wenn ich mir allerdings vorstelle, wenn ich die Haustür meiner Eltern versuche einzutreten, die ist so dermaßen fest aufgehängt, dass ich mir da höchstwahrscheinlich den Fuß brechen würde.
Jedenfalls merken die Kinder, es wird hier jetzt wirklich langsam brenzlig. Sie versuchen, die Türen zu verrammeln, indem sie Kommoden davor schieben und versuchen nochmal dringend jetzt Schlaumeier zu verständigen, merken dabei aber, dass das Telefon tot ist. Das heißt, die Gangster haben jetzt auch schon die Telefonleitung gekappt. So langsam wird es echt unangenehm hier. Sie besprechen dann, mit wie vielen Gangstern sie es eigentlich zu tun haben. Und auch da muss ich sagen, dass ich da öfters mal einen Knoten ins Hirn kriege, weil irgendwie diese Zählung nicht wirklich funktioniert. Es sind 2 in Monteursanzügen, die hinter Blitz hergelaufen sind. Dann kommt noch einer, der aus diesem gleichen Auto ausgestiegen ist, der Anke verfolgt hat. Dann fällt ihnen ein, okay, und dann gibt es noch diesen Brandl, dem wir das Programm gestern übergeben haben. Sind schon 4. Am Ende werden aber nur 3 verhaftet. Also irgendwo ist da entweder ein Zählfehler passiert oder einer von diesen Gangstern ist entkommen am Ende. Captain Blitz stellt jedenfalls fest, dass sie sich jetzt in einem Belagerungszustand befinden. Die Eltern sind weg auf einem Verwandtenbesuch, kommen erst spät wieder. Das Telefon geht nicht. Die Idee, einfach zum Fenster rauszuschreien und um Hilfe zu rufen, verwerfen sie, weil sie denken, na, da hilft uns sowieso keiner, das bringt nichts.
Das kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen. Wenn man sich die Szene vor Augen führt, 4 Kinder am offenen Fenster rufen irgendwas raus. Ich denke, in unserer Nachbarschaft wird irgendjemand dann alleine wegen Ruhestörung die Polizei rufen. Und wenn die dann vorbeikommen, dann ist ihnen ja auch geholfen.
Ja, aber das verbuche ich unter dem gleichen Titel wie, naja, die Polizei würde uns sowieso nichts glauben. Wir wollen das einfach lieber selber regeln. Die Situation verschärft sich insofern dann noch, dass irgendwann auch noch das Licht ausgeht. Das heißt, zusätzlich zum Telefonkabel haben die Verbrecher jetzt auch noch das Stromkabel gekappt. Sie beschließen, dass Paco einen Ausbruchsversuch starten soll, wieder hinten raus über die Dächer. Damit sie in Verbindung bleiben, nimmt er ein Walkie-Talkie mit. Und während sie warten, dass Paco Hilfe bringt, denken sie sich aber auch noch einen alternativen Rettungsplan aus. Matti merkt nämlich an, dass es ja im Haus auch noch ein CB-Funkgerät gibt, mit dem man vielleicht die Außenwelt kontaktieren könnte.
In der nächsten Szene, während also Paco versucht, über die Dächer Hilfe zu holen, gehen die anderen 3 in den Keller. Das ist atmosphärisch sehr gut gemacht. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass es sich dabei um eine Kellertreppe handelt. Es ist ja dunkel und sie haben nur eine Taschenlampe. Sie stolpern also über alles Mögliche, was auf dem Kellerboden liegt. Ich stelle mir da immer einen nackten Betonboden vor, möglicherweise staubbedeckt mit ein paar Metallteilen, die rumliegen. Das erinnert mich immer an die Werkbank eines Schulfreundes von mir aus der Mittelstufe, bei dem ich öfters zum Essen war nach der Schule. Am Ende einer Garage gab es dort so einen kleinen Bereich, an dem elektrische Arbeiten gemacht werden konnten. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene hier höre, habe ich genau das Bild vor Augen. Grüße gehen an Michael für den Fall, dass er das hören sollte. Nachdem sie eine 2. Taschenlampe gefunden haben, suchen Sie das CB-Funkgerät. Das ist zusammengebaut. Vater Bergmann wollte es reparieren. Es sieht also so aus, als ob es funktionieren könnte. Glücklicherweise hat es einen Anschluss für eine Autobatterie. Matti weiß jetzt, wo eine steht und sie suchen auch die. Jetzt kommt wieder eines dieser Details. Sie reden spezifisch über den Füllstand von destilliertem Wasser, dass der möglicherweise noch ausreicht. Blitz hat auch einen Spannungsprüfer gefunden und misst und stellt fest, sie ist etwas schwach auf der Brust, aber es müsste noch funktionieren. Sie schließen daraufhin die Autobatterie an das CB-Funkgerät an und bekommen Rauschen. Es sieht also so aus, als ob ihr Plan, Hilfe zu rufen, funktionieren könnte. Nun meldet sich Paco über das Walkie-Talkie. Anke meint zuerst, er hätte es geschafft, aber an der Stimmlage kann man schon erkennen, dass er in der Bredouille ist. Er wurde nämlich geschnappt. Und das ist genau die Szene, die auf dem Cover auch beschrieben ist. Brandl meldet sich nun auch. Er muss also irgendwie jetzt dazugekommen sein. Vielleicht haben die 3 aus dem Lieferwagen ihn angerufen und gesagt, Blitz ist jetzt da, komm vorbei. Er möchte auf jeden Fall das Programm haben im Austausch gegen Paco. Blitz wendet jetzt seine übliche Hinhaltetaktik an. Er redet davon, dass die Verbindung schlecht wäre und er die Batterie austauschen müsste, weil sein Plan ist ja eigentlich, mit dem CB-Funkgerät Hilfe zu holen und die Verbrecher hinzuhalten. Aus dem CB-Funkgerät dringt nun die Stimme eines aufgeregten Funkers, der sich beschwert, dass die Kinder den Notrufkanal blockieren mit ihren dummen Geschichten. Sie sollen den Kanal doch bitte freimachen. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil wir bekommen ja keine Szene explizit geschildert, in der einer der Kinder mit dem CB-Funker reden oder überhaupt einen Notruf absenden. Ich habe mir das am Anfang dann immer so vorgestellt, Blitz sagt ja, dass er auf Kanal 16 schaltet. Vielleicht hat er einfach die Sendetaste gedrückt gehalten und das ganze Gespräch, das er über das Walkie-Talkie mit Brandl führt, in den Äther gesendet und gehofft, dass das irgendjemand hört und dann die richtigen Schlüsse zieht, auch wenn es ja eigentlich nicht okay ist, Dauerdrücker zu sein.
Ich habe mir das im Gegensatz dazu so zusammengereimt, dass Blitz mit dem Walkie-Talkie in der einen Ecke vom Keller oder möglicherweise auf halber Höhe der Kellertreppe kommuniziert, während Anke im Keller das CB-Funkgerät bedient und schon ihre Geschichte erzählt, dass sie Hilfe brauchen, dass irgendjemand sie retten soll, die Polizei verständigen oder so, weil im weiteren Verlauf Blitz sich ja beschwert, wir sind hier wirklich in einer Notlage, kapiert das denn keiner? Und das deutet für mich darauf hin, dass Anke über Funk, über dieses CB-Funkgerät ihre Story ja schon verbreitet haben muss.
Blitz meldet sich ja dann und übernimmt quasi das CB-Funkgerät, sagt irgendwas von Mayday, Mayday. Und ich dachte dann immer, dass jetzt erst der Notruf kommt. Aber das macht mehr Sinn als dieses Anschalten lassen. Blitz kann auf jeden Fall den CB-Funker jetzt überzeugen, einen Notruf an die Polizei abzusetzen, denn ihm kann ja eigentlich nichts passieren. Er soll also mitteilen, dass Captain Blitz belagert wird. Anke gibt dann noch eine Beschreibung der Verbrecher ab. Und hier bekommen wir auch wieder drei Leute in Arbeitsanzügen und einen mit graumeliertem Haar. Ich vermute mal, das ist Brandl. Währenddessen hat sich dann Brandl wieder gemeldet. Er wird so langsam unruhig. Die 5 Minuten, die er Blitz gegeben hat, um das Programm zu suchen, sind so langsam rum. Er möchte das jetzt endlich haben. Blitz versucht ihn weiter hinzuhalten, aber diesmal geht Brandl nicht drauf ein. Sie einigen sich dann darauf, dass Blitz das Programm in eine Tasche machen soll und aus dem ersten Stock werfen. Denn Blitz möchte natürlich verständlicherweise nicht die Tür aufmachen und Verbrecher ins Haus lassen, weil dann hätte er ja genau das erreicht, was er die ganze Zeit versucht hat zu vermeiden. Anke bleibt jetzt unten am CB-Funkgerät für den Fall, dass noch eine Kommunikation stattfinden muss. Matti und Blitz gehen nach oben, suchen eine Schultasche, machen das Programm rein und werfen es aus dem Fenster. Und genau in dem Moment hört man Polizeisirenen und die Belagerung ist beendet.
Die nächste Szene findet anscheinend vor dem Haus der Bergmanns statt. Schlaumeier ist jetzt eingetroffen und berichtet, dass Verhaftungen durchgeführt wurden. Paco ist befreit. Die Polizei hat 2 der Verbrecher aus dem Lieferwagen verhaftet und den, der Paco im Schwitzkasten hatte. Wie gesagt, da hat sich einer verzählt, weil Brandl muss ja irgendwie auch mitverhaftet worden sein. Aber den Kindern fällt ein, es gibt ja noch einen weiteren Mann, der in dieses Verbrechen verwickelt zu sein scheint, nämlich den Verkäufer, der Brandl das Programm gestern in der Pizzeria verkauft hat. Paco soll ihn beschreiben können, weil die anderen Kinder ihn wohl nur im Vorbeigehen ganz kurz, während er sich schon verabschiedet hat, gesehen haben. Jetzt will Schlaumeier erstmal wissen, worum geht's hier eigentlich? Okay, ich habe gesehen, dass die euch belagert haben, aber warum eigentlich? Und daraufhin erklären die Kinder eben, dass es wohl ein Wirtschaftsverbrechen ist, dass sie ein Programm gefunden haben, mit dem man in den Hauptrechner der Deutschen Wirtschaftsbank einbrechen kann. Und da die Verbrecher jetzt aber verhaftet sind und das Programm sichergestellt, hält es Schlaumeier nicht für nötig, sofort tätig zu werden, sondern er sagt, na gut, dann sollten wir morgen vielleicht mal der Deutschen Wirtschaftsbank Bescheid sagen, dass da jemand beinahe sie beraubt hätte.
Das finde ich jetzt aber eigentlich unverantwortlich von einem Kommissar. Gut, sie haben das Programm sichergestellt und auch die Verbrecher verhaftet, bis halt auf den Programmierer. Aber sie können ja nicht sicher sein, ob Brandl nicht vielleicht auch einen Programmierer beauftragt hat, der in dem Moment, wo die Belagerung stattfindet, das fehlerhafte Programm analysiert und vielleicht die Fehler von Blitz ausmerzen kann. Denn schließlich hat er ja auch irgendwelche Typen engagiert, die ihm bei der Belagerung helfen. Insofern hätte ich dann doch erwartet, dass Meier zumindest versucht, den Bankdirektor, auch wenn Sonntag ist, zu erreichen. Ich erinnere mich da an eine Szene aus TKKG, die Falschmünzer, in der Tarzan nachts um 11 noch einen Bankdirektor privat anruft und ihm einfach nur mitteilt, dass er morgens einen Mann, der vermutlich ein Fälscher ist, um die Bank hat herumschleichen sehen. Das heißt, da gab es noch nicht mehr wirkliche Hinweise auf ein Verbrechen. Zumal Krönig ja das Programm auch mehrfach hätte können verkaufen. Also es ist ja gar nicht so sicher, dass das Verbrechen jetzt überhaupt nicht mehr stattfinden kann. Zur letzten Szene hin gibt es wieder einen Zeitsprung. Es ist jetzt Montagmorgen. Wir befinden uns in der Filiale der Deutschen Wirtschaftsbank. Ich vermute mal die Filiale in der Heimatstadt von Captain Blitz. Denn Captain Blitz, seine Freunde und Kommissar Meyer sind anwesend und ich vermute mal, die sind jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet, wo sie wahrscheinlich sind, bis nach Heidenheim gefahren. Der Bankdirektor ist anwesend, der Name ist Goldmark, einer dieser lustigen sprechenden Namen. Meyer hat ihm nur recht wenig am Telefon angedeutet, nur dass man einen Homecomputer bereitstellen soll. Und der Direktor ist so ein kleines bisschen belustigt, weil er kann sich einfach nicht vorstellen, seine Worte, wie man mittels eines simplen Homecomputers seine Bank schädigen könnte. Sein Sicherheitssystem ist praktisch nicht zu überwinden. Vielleicht hat er recht damit, aber halt nicht, wenn es der Programmierer verkauft. Blitz bittet jetzt den Bankdirektor um die Kontonummer. Der spielt mit, auch wenn er den Wunsch etwas ungewöhnlich findet. Blitz gibt das Programm ein und die Kontonummer und man sieht den Kontoauszug des Direktors, der jetzt richtig baff ist, weil das hätte er, wie gesagt, nicht erwartet. Diesmal erfahren wir jetzt weder Kontostand noch Kontonummer, aber ich denke, das ist auch in Ordnung, weil es wären dann doch zu viele Informationen gewesen, die im Verlauf des Falles keine Rolle gespielt haben. Er ruft dann sofort seinen Computerfachmann. Währenddessen versucht Kommissar Meyer ihm so ein bisschen zu erklären, wie Captain Blitz darauf gekommen ist, dass er also das Programm einem dem eigentlichen Verbrecher abgenommen hat. Und die Tür geht auf und wer kommt herein? Krönig. Paco erkennt ihn sofort. Krönig erkennt auch Paco, dreht sich um und versucht wegzurennen. Kommissar Meyer kann ihn aber recht schnell schnappen, verhaftet ihn und der Fall ist geklärt. Jetzt kommt die typische Endszene. Bei Captain Blitz, es gibt immer die Möglichkeit, dass die vier Freunde und Meyer zusammen den Spruch Captain Blitz und seine Freunde rufen und dann alle in Lachen ausbrechen. Das erinnert mich auch wieder an TKKG, die Fernsehserie der 80er, in der die Protagonisten zum Schluss einer Episode immer sich auffällig, unauffällig umorientieren, sodass die Buchstaben auf ihren T-Shirts auch das Wort TKKG ergeben.
Damit ist der Fall gelöst und wir wollen jetzt ein bisschen darüber spekulieren, welche Verbrechen wurden eigentlich verübt. Das beruht jetzt nur auf unserer sehr subjektiven Meinung, unbeeindruckt oder unbeeinflusst von jedweder juristischer Vorbildung. Mein ganzes Wissen über diesen Themenkomplex beziehe ich ausschließlich aus dem Konsum gewisser Krimiserien, zum größten Teil auch noch amerikanische, wo das Rechtssystem ja doch nochmal ein anderes ist. Welches Verbrechen ist Krönig schuldig? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall hat er betriebsinterner verraten, wobei mir auch nicht ganz klar ist, ob das jetzt ein Vergehen, ein Verbrechen ist, das per se verfolgt werden müsste oder ob erst die Deutsche Wirtschaftsbank als die Geschädigte eine Anzeige stellen müsste. Bei Brandl, dem Käufer des Programmes, kommt je nachdem, wie er an das Geld gelangen wollte, wie wir ja schon besprochen haben, versuchter Diebstahl bzw. Falschmünzerei in Betracht. Auf jeden Fall, wie wir aus dem Booklet erfahren haben, müsste Urkundenfälschung einschlägig sein, in Ermangelung eines anderen Tatbestandes wie Cyberkriminalität, den es in den 80ern wohl noch gar nicht gab. Was auch verfolgungswürdig sein wird, ist die Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung während der Belagerung. Wie wir erfahren, hatte der eine Monteur Paco im Schwitzkasten, was ich, glaube ich, schon als Körperverletzung rechnen würde. Auf der anderen Seite würde ich allerdings auch sagen, dass sich Blitz zumindest eines Unterlassungsdelikts schuldig gemacht haben sollte, wenn ich solch ein Programm in die Finger kriege und tatsächlich erkenne, dass ich damit in den Zentralrechner einer Bank einbrechen kann, sollte ich nicht nur vermuten, dass da möglicherweise ein Wirtschaftsverbrechen dahinter stecken könnte, sondern ich glaube, da bin ich tatsächlich verpflichtet, der Polizei Bescheid zu sagen. Und nicht zwei Tage später, sondern in dem Moment, wo ich Kenntnis erhalte und nicht versuchen, diesen Fall alleine zu lösen.
Ich meine, Blitz hat ja auch recht viel Zeit Sonntag, als er mit seinem Vater bei Hacker und Cracker redet, ihm wirklich zu sagen, was da los ist. Ich glaube, dann hätte er seine Pflicht getan und der Vater hätte dann den Rest übernommen. Aber wirklich alles unter der Decke zu halten und sagen, wir kriegen das schon hin und warten, bis der Kommissar da ist, das finde ich jetzt auch fahrlässig.
Aber das ist ja gute alte Tradition in sämtlichen Kinder- und Jugendserien, dass es da mit dem Gesetz nicht so ganz genau genommen wird, was da an unerlaubten Betreten oder Einbrüchen gängig und einschlägig ist. Darüber wollen wir jetzt gar nicht erst reden.
Tarzan in TKG sagte öfters den Satz, wir wollen ja nichts stehlen. Das ist dann immer so seine Rechtfertigung.
Ja, das eigentliche Verbrechen, das im Klappentext ja schon erwähnt wird oder in Aussicht gestellt wird, haben Captain Blitz natürlich verhindert. Der Raub, Diebstahl, Falschmünzerei, Urkundenfälschung, wie auch immer man es nennen will, konnte nicht stattfinden, weil Captain Blitz das Programm gefälscht hat und damit Brandl ja nicht mehr in die Bank reingekommen ist.
Stellt sich nun die Frage, ginge dieser Fall heute noch so? Krönigs Programm basiert ja auf zwei Eigenschaften. Zum einen, dass es ausreicht, dass man ein Kennwort hat und damit quasi alles durchführen kann, wenn man sich einwählt. Und zum anderen darauf, dass der Zentralcomputer jeden Rechner, der ihn anwählt, als Filiale akzeptiert. Ich bin kein Sicherheitsexperte. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Bankdirektor, dann könnte man dem ja ganz einfach einen Riegel vorschließen. Zum einen würde ich ein bisschen mehr als nur ein Softwarepasswort nehmen, Stichwort Zwei-Wege-Authentifizierung. Ich würde es auch nicht erlauben, dass einfach jeder Computer sich übers Telefonnetz oder heutzutage übers Internet, virtuelle private Netzwerke und so weiter, an den Zentralrechner wenden kann, sondern ich würde als Bankdirektor die Rechner, die das dürfen, ausgeben, eigene Hardware schaffen, die auch noch zusätzliche Hardware-Codierungen haben und Kennungen senden, sodass man mit einem Programm alleine da gar nichts mehr machen kann. Ein heutiger Krönig könnte natürlich dann versuchen, Hintertüren einzubauen, wenn er an das System kommt und dort programmiert. Aber zum einen schreibt heute niemand mehr so ein System, schon gar nicht, wenn es sicherheitsrelevant ist, komplett selbst. Zum anderen ist das meiste auch im Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, einer programmiert, der andere schaut über die Schulter, sodass man nicht einfach mal da irgendwie eine Hintertür programmieren kann. In meiner Bank gäbe es auch nicht einen Ein- und Ausfuhr von irgendwelchen Datenträgern. Die ganze Kommunikation würde überwacht werden. Es gäbe Keylogger und der einzelne Programmierer dürfte überhaupt nicht auf ein gesamtes System zugreifen, sondern nur auf Teile davon. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass man mit Verkauf von einem Programm und einem Passwort heutzutage noch irgendwo Daten fälschen kann. Man hört öfters von Datendiebstahl, das ist nochmal eine andere Sache, aber mir als Kunde wäre es ja egal, wenn irgendein Verbrecher weiß, wie viel auf meinem Konto ist, solange er nichts davon abzweigen kann. Wenn ich heute einen Krimi schreiben würde für Captain Blitz und würde versuchen, Computerkriminalität, Gelddiebstahl zu machen, dann müsste man das höchstwahrscheinlich eher in Richtung Phishing gehen. Das heißt, Seiten täuschend ähnlich wie eine Bank machen. Man würde also eher versuchen, einen Schritt vorne dran zu gehen und eine echte Transaktion abzugreifen und umzuleiten. Was allerdings insofern problematisch wäre für riesige Geldsummen, weil die meisten Konten, also zumindest bei unserem ist es so, Überweisungslimits haben. Das heißt, da kann man sich nicht einfach mal eine Million überweisen und denselben Einbruch immer wieder zu machen und von jedem Konto 1.000 Euro überweisen, das wird auf Dauer dann schon sehr mühsam. Kommissar Klockner hat in den Falschmünzern einen guten Satz gesagt, der hierzu auch passt. Karl hat ihn mal gefragt, ob man denn Geld absolut nachmachen könnte. Das wäre zwar technisch möglich, aber die Maschinen wären so teuer, dass sich der Aufwand nicht lohnt, weil wenn die Verbrecher dennoch irgendwann fassen würde. Und ich glaube, das passt hier auch ganz gut drauf.
Damit kommen wir zu der Frage, wer war fallrelevant? Diese Kategorie haben wir angelehnt an die Frage, wie nützlich war Karl aus dem TKKG-Podcast die tosende Hollywood-Schaukel. Blitz war sehr fallrelevant. Er erkennt ja als einziger, dass der Buchstaben- und Zahlen-Kugeloris ein Programm darstellt. Er kann das Programm auch so verändern, dass man es nicht mehr benutzen kann. Anke war fallrelevant, dass sie diejenige ist, die die Idee mit dem Telefonsymbol hatte. Paco war teilweise fallrelevant, denn er ist der Einzige, der Krönig in der Pizzeria gesehen hat und beschreiben kann. Allerdings lässt er sich auch schnappen und ermöglicht damit erst die Belagerung. Matti war nicht fallrelevant. Er hatte zwar die gute Idee mit dem CB-Funkgerät, aber führt ansonsten nur Botengänge durch, die auch jeder andere hätte machen können.
Kommen wir zu der Kategorie, welche Fragen sind offen geblieben? Dazu würde mir als erstes einfallen, wie sind sich Krönig und Brandl überhaupt begegnet? Also wie findet Krönig einen Käufer für seine Hintertür oder für sein Programm? Und passend dazu auch, woher kennt Brandl eigentlich die Schläger in den Monteursanzügen, die er für die Belagerung angeworben hat? Ich finde die Idee ganz interessant, die einmal in einem anderen Podcast aufgetaucht ist, gibt es irgendwo ein Verbrecherbranchenbuch, wo man solche Leute findet?
Darknet und Internet gab es ja damals noch nicht.
Viele Grüße in dem Zusammenhang auch an den Podcast Recherchen und Archiv, der zweite Podcast war, der uns dazu inspiriert hat, hier unseren eigenen aufzumachen. Was wir ja vorhin schon erwähnt haben, wie viele Verhaftungen gab es jetzt eigentlich? Die drei Monteure und nicht Brandl? Na gut, aber da hat sich vielleicht einfach nur irgendwo jemand verzählt. Was aber auch noch auffällt und in dieser Kinderkrimi-Welt natürlich überhaupt keine Rolle spielt, aber wenn man das Ganze mal in real life transferieren würde, wo sind eigentlich die Eltern dieser ganzen Kinder? Außer Vater Bergmann ist nie jemand aufgetaucht und den brauchte man auch nur, um das Ganze mit den Hackern und Crackern zu erklären. Also spätestens nachdem Kommissar Meyer die Belagerung aufgelöst hat, hätte man vielleicht mal den Eltern Bescheid sagen können, dass ihre Kinder in Gefahr waren?
Und die Pizzeria ist ja ganz in der Nähe, also da hätten sie ja auch noch können fußläufig hingehen, wenn Paco gerade erst befreit worden ist.
Ja, also dass Paco in den Händen der Gangster war, im Schwitzkasten und so weiter, vielleicht hätte das die Tempestas interessiert.
Aber vielleicht ist das dann auch eine Idee, die man verfolgt hätte, wenn es ein Buch zu der Kassette gäbe, dass das genau die Details sind, die in einem Buch dazukommen, um die Geschichte rund zu machen.
Ja, ansonsten fand ich den Fall damit rund erzählt und wir können zum Fazit kommen.
Ich fange mal an, da ich mir die Kassette ja ausgesucht habe. Es war vor der Besprechung meine Lieblingsfolge und ist auch nach der Besprechung. Ich hatte zu Beginn so ein bisschen Bedenken, dass mir, wenn ich die Kassette analysierend höre, mir das Flair so ein bisschen kaputt macht. Muss aber zu meinem Glück feststellen, das ist nicht so. Ich habe hier zum Beispiel auch das gesamte Skript abgetippt, um wirklich jeden einzelnen Gedanken nachvollziehen zu können. Es gibt Unlogigkeiten und auch wenn wir da recht lange drauf rumgeritten sind, das sind Dinge, die sind mir jahrzehntelang nicht aufgefallen. Die merkt man erst, wenn man wirklich versucht, jeden einzelnen Gedanken nachzuvollziehen. Insofern stören sie nicht und die Szenen sind auch wirklich gut gemacht. Die Geräuschkulisse an manchen Stellen finde ich wirklich überzeugend, gerade die Handlung im Keller. Die Details, die die Geschichte lebendig machen, kommen auch nicht in einer Häufigkeit vor, dass sie irgendwie stören, sondern man erfährt kleine Dinge, die das Ganze ein bisschen greifbarer machen, wie zum Beispiel echte Telefonnummern. Von mir gibt es deshalb einen Daumen nach oben und eine Hörempfehlung an jeden, der in den 80ern mit Computern aufgewachsen ist.
Ich kann mich im Fazit im Prinzip nur anschließen. Ich habe ja nun keine Kindheitserinnerungen an Captain Blitz und habe diese Serie erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Ich finde aber auch, dass es eine Folge ist, die man sich immer noch gut anhören kann. Diese ganzen Logiklücken oder das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, entstehen wirklich erst, wenn man sich tiefgründig damit beschäftigt, weil man einen Podcast vorbereitet. Bevor ich das gemacht habe, sind mir diese ganzen Unlogigkeiten auch gar nicht aufgefallen. Auch ich halte diese Folge für eine der gelungenen der Serie. Es gibt auch welche, die mir weniger gut gefallen. Aber diese Folge kann man sich auf jeden Fall immer noch gut anhören. Mit überzeugender Atmosphäre, dem Geschirrgeklapper im Hintergrund bei der Pizzeria, dem Hall, wenn sie in den Keller gehen, die zischenden Bustüren, das ist alles stimmig. Und auch die Sprecher überzeugen im Grunde genommen. Diese Kabeleien zwischen Matti und Paco finde ich immer sehr überzeugend. Das nehme ich ihnen wirklich ab. Bei Anke und Blitz habe ich manchmal das Gefühl, dass die Sprache ein bisschen unnatürlich ist. Es klingt manchmal etwas abgelesen, aber jetzt nicht so hölzern, dass es wirklich stören würde. Auch von mir gibt es für diese Folge einen Daumen hoch.
Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Hörspiel aus der Reihe der 5 Freunde besprechen. Darin wird ein hüpfender Vogel eine tragende Rolle spielen. Bis in 4 Wochen.
Korrektur aus dem Off. In der Qualitätskontrolle ist uns nachträglich aufgefallen, dass ich zwischendurch mal was Falsches erzählt habe. In der Verfolgungsszene, nachdem Blitz und Anke aus dem Kino zurückgekommen sind, habe ich behauptet, dass Matti das Fenster aufreißt, um Anke vor dem 3. Monteur aus dem Schröders Schnellservice-Lieferwagen zu warnen. Das ist falsch. Es ist tatsächlich Paco, der das Fenster aufreißt und Anke warnt. Wir möchten ja hier keine Fake News verbreiten.